Kennedy verhängt eine Seeblockade über Kuba. Am Sonntag, den 14. Oktober 1962, überflog ein Aufklärungsflugzeug der USA vom Typ U-2 in großer Höhe den kubanischen Luftraum und fotografierte die Raketenstellungen. Damals war die Bildübertragung im Vergleich zu heute eher langsam. Die Fotos wurden am Montag entwickelt und analysiert und dem Präsidenten erst am Dienstag früh vorgelegt. Die Bilder bestätigten, dass Kuba dabei war, sich mit Atomraketen auszurüsten. Präsident Kennedy rief umgehend seine engsten Berater ins Weiße Haus und bildete ein Exekutivkomitee des Nationalen Sicherheitsrates. Unter den 14 Mitgliedern des Exekutivkomitees waren sein Bruder Robert Kennedy, Vizepräsident Lyndon Johnson, CIA-Direktor John McCone, Außenminister Dean Rusk, Verteidigungsminister Robert McNamara und UNO-Botschafter Adlai Stevenson. Präsident Kennedy leitete die Sitzungen und bewies einen guten Sinn für Gruppenpsychologie, denn er verließ ab und zu den Raum, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, ihre Meinungen frei zu äußern. Gleichzeitig ließ der misstrauische Kennedy die Beratungen heimlich auf Tonband aufzeichnen, ohne dass die Anwesenden das wussten. Was für Historiker wie mich heute sehr wertvoll ist, da wir die ganzen Gespräche nachlesen können. Kennedy war klar, dass die Gefahr eines Atomkrieges bestand. Die Stimmung war sehr angespannt. Die Treffen im Weißen Haus fanden unter strikter Geheimhaltung statt. Um bei der Presse keine Aufmerksamkeit durch das plötzliche Auftauchen einer größeren Zahl schwarzer Limousinen zu erregen, mussten sich bei einigen Sitzungen 9 Personen in einen einzigen Wagen zwängen. Weder Castro noch Khrushchev wussten, dass die USA die Raketen entdeckt hatten. Bis zum 22. Oktober wurden auch die NATO-Verbündeten und der US-Kongress nicht informiert. Als die USA die Raketen entdeckten, war die Operation Anadyr noch nicht vollendet, die Arbeiten an den Abschussrampen in Kuba waren noch im Gange und sowjetische Schiffe waren noch mit Raketen an Bord zu kubanischen Häfen unterwegs. Die Mitglieder des Exekutivkomitees, die jede Sitzung mit einer Information der CIA über den Stand der Gefechtsbereitschaft der Raketen begannen, waren sich der Bedeutung des Zeitfaktors voll bewusst. Sobald die Raketen auf Kuba die volle Gefechtsbereitschaft erreicht hätten, wäre das Risiko für einen Luftangriff der USA auf Kuba bedeutend größer. Zudem wäre der Wert einer Seeblockade deutlich kleiner, wenn sich bereits alle Waffen auf der Insel befänden. Kennedy und seine Berater entschieden sofort, dass die Raketen verschwinden mussten. Die USA waren nicht bereit, Atomraketen auf Kuba zu tolerieren. Die Frage, wie dieses Ziel zu erreichen sei, wurde im Exekutivkomitee intensiv diskutiert. Die USA wollten nicht im UNO-Sicherheitsrat argumentieren, dass die Sowjetunion kein Recht habe, Raketen in Kuba zu stationieren, denn Kuba war der erste und der einzige atomar bewaffnete ausländische Militärstützpunkt der Sowjetunion, während die USA atomare Jupiter-Raketen in Italien, atomare Thor-Raketen in Großbritannien und seit 1961 nukleare Jupiter-Raketen in der Türkei in unmittelbarer Nähe der Sowjetunion stationiert hatten. Das US-Imperium konnte also nicht argumentieren, dass es grundsätzlich falsch sei, Atomraketen in anderen Staaten aufzustellen. Noch heute werden in Deutschland auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz US-Atomwaffen gelagert. Die aufgezeichneten Diskussionen zeigen, dass auch der US-Präsident nicht immer weiß, wo überall amerikanische Atombomben stationiert sind. Die Welt ist komplex und auch Präsidenten verlieren mitunter den Überblick. So fragte Kennedy während einer Sitzung, warum setzte er, also Khrushchev, diese Raketen jedoch dorthin? Das ist gerade so, als wenn wir plötzlich beginnen würden, eine größere Zahl von Mittelstreckenraketen in der Türkei zu stationieren. Ich denke mal, das wäre verdammt gefährlich. Sein nationaler Sicherheitsberater McGeorge Bundy antwortete, naja, aber genau das haben wir getan, Mr. President. Die Vertreter des Pentagons, darunter General Curtis LeMay, forderten mit Nachdruck einen sofortigen militärischen Angriff auf Kuba. Zum Glück entschied sich Kennedy gegen diesen Vorschlag, der zu einer direkten militärischen Konfrontation mit der UdSSR geführt hätte. Am anderen Ende des Handlungsspektrums sprach sich UNO-Botschafter Stevenson als einziger für den Einbezug von diplomatischen Lösungen aus. Stevenson schlug vor, eine militärische Blockade sollte unbedingt durch politische Aktivitäten begleitet werden. Diese könnten den Abzug amerikanischer Raketen aus der Türkei, die Räumung von Guantanamo und die Nicht-Angriffszusicherung gegenüber Kuba beinhalten. Diese vernünftigen Vorschläge von Stevenson wurden in der Männerrunde aber nicht geschätzt. Er wurde sofort heftig angegriffen. Dylan, McCone und der frühere Verteidigungsminister Robert Lavette waren wütend. Und Robert Kennedy hielt in seinen Notizen über die Sitzung fest: Wir haben ihn ziemlich hart attackiert. Gemäß dem Historiker Mark White war Stevenson der einzige Amerikaner, der offiziell eine sorgfältig durchdachte Alternative zur Strategie eines militärischen Angriffs bzw. einer Blockade gegen Kuba ausgesprochen hatte. Im Bereich der militärischen Optionen war die intensivste Variante ein massiver Luftangriff, gefolgt von einer Invasion, was die Pentagon-Generäle wünschten. Weniger intensiv war ein selektiver chirurgischer Luftangriff gegen die Raketenstellungen und einige strategische Ziele. Von geringster Intensität war schließlich eine Seeblockade, die weder eine Invasion der Insel noch Bombenabwürfe erforderte. Nach 6 Tagen Beratung entschied sich Kennedy für die Seeblockade. Das gab Chruschtschow Zeit, über seine Reaktion nachzudenken, während Kennedy sich die Möglichkeit einer Invasion offen hielt. Kennedy wusste, dass der UNO-Sicherheitsrat die USA niemals autorisiert hätte, Luftangriffe durchzuführen oder eine Seeblockade zu errichten, da beides illegale Kriegsaktivitäten gegen den souveränen Staat Kuba sind. Kein Land darf ohne UNO-Mandat eine Seeblockade über ein anderes Land verhängen. Wenn man einmal mit diesen politischen Schritten beginnt, dann glaube ich nicht, dass man noch eine Möglichkeit der militärischen Operation hat, erklärte Verteidigungsminister McNamara während der geheimen Sitzungen. Auch Unterstaatssekretär George Ball wusste, bezüglich der diplomatischen Option erschien uns unsere Verhandlungsposition doch ziemlich schwach. Wir brauchten eine feste Grundlage, um der Lage mit vollendeten Tatsachen zu begegnen. Nach rund einer Woche geheimer Beratungen ging Präsident Kennedy in die Öffentlichkeit und hielt am 22. Oktober 1962 eine Fernsehansprache an die Nation, die weltweit viel Aufsehen erregte. In Kuba seien sowjetische Raketen stationiert, so Kennedy mit ernster Miene. Diese seien eine Bedrohung und eine eklatante und vorsätzliche Verletzung der Charta der Vereinten Nationen, so seine kühne Behauptung, mit der er allerdings falsch lag. Denn die Stationierung von Atomwaffen in anderen Ländern stellt zwar ein gefährliches Wettrüsten dar, aber keinen Bruch der UNO-Charta. Kennedy erklärte: Ich habe angeordnet, dass folgende erste Schritte unverzüglich eingeleitet werden. Erstens, um diese offensive Aufrüstung zu stoppen, wird eine strikte Quarantäne über alle offensiven militärischen Ausrüstungen verhängt, die auf Schiffen nach Kuba unterwegs sind. Zweitens, sollten diese offensiven militärischen Vorbereitungen andauern, sind weitere Aktionen berechtigt. Ich habe die Streitkräfte angewiesen, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Unter Punkt 6 fährt Kennedy fort: Wir fordern heute Abend, dass eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates ohne Verzögerung einberufen wird. Unsere Resolution wird den sofortigen Abbau und Abzug aller Offensivwaffen auf Kuba unter Aufsicht von Beobachtern der UNO fordern.